Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich. Und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
Oh my God!
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Cast of Honor. Wir besprechen heute die 2024er Ausgabe von Tod bevor Unehre. Und das war eine sehr, sehr weirde Denglisch-Benennung. Egal. Natürlich werde ich euch nicht alleine eine Kante ins Knie quatschen. Ich habe meine zwei guten Freunde dabei. Zum einen den wunderschönen Drew.
Guten Tag.
Und den wunderschönen Dieter.
Einen guten herzlichen Hallo.
Ich finde es schön, wie es einfach immer anders ist und ich lieb's. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir fangen direkt an und zwar mit einer Kleinigkeit aus der Pre-Show. Und zwar habe ich mich so ein bisschen gefragt, wieso man diese MXM Collection, ob man die jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, so ankündigt und sie dann einfach in die Pre-Show packt, während die halbe Hauptcard mit Random Matches schon voll geklatscht ist.
Das habe ich mich auch gefragt, weil wie du so sagst, man die so groß beworben hat halt. By the way, ich brauche die, ich finde die nämlich großartig.
Ich finde die fantastisch.
Und, also so gimmick-wise stimme ich euch dazu, wrestlerisch müssen sie mich noch überzeugen. Das, was ich bei Collision gesehen habe, wo sie sich direkt hinlegen durften, das hat und auch das, was ich so ein bisschen nebenbei aus dieser Pre-Show gesehen habe, hat mich jetzt beides noch nicht ganz so überzeugt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, aber ich habe sie unterbrochen, True.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich habe die Pre-Show zwar nicht gesehen, aber ich habe mich das dann auch gefragt, so warum man die halt, sind ja auch ein relativ bekanntes Team, die halt relativ schnell overgekommen sind, nachdem sie halt bei der Fed halt raus sind. Und habe mich dann auch so ein bisschen gewundert, warum man sie dann halt da in diese Pre-Show halt packt, weil, ja, hätte man dann auch
in
die Main-Show packen können oder halt direkt bei Rampage oder sowas, um es halt einfach zu bewerben für AEW direkt, weil so ist es wieder das altbekannte Problem, du bewirbst AEW bei Ring of Honor und andersrum. Entschuldigung, Dieter.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Du hast halt, in der Zero Hour hast du halt einfach Collision für einen Tag später aufgebaut.
Ja.
Wo sie es dann auch direkt hinlegen müssen, wo ich mir denke, so, ey, macht's doch vernünftig. So, ja, es ist cool, dass ihr die jetzt habt und vielleicht kann das ja was werden, vielleicht könnt ihr überzeugen. Ja, aber sie gewinnen halt einen random Tag-Team-Match gegen das Spanish Announce Project. So, die halt auch nur ein Jobber-Team sind. Und einen Tag später bei Collision müssen sie sich halt für FDA direkt hinlegen.
Also irgendwie. FDA, naja. Grüße gehen raus an die Acclaimed-Promo nach Blood and Guts. Die war übrigens fantastisch.
Die war richtig, richtig stark. Die gibt's auf YouTube in diesen Exclusive Words After Dingens. Die war richtig Feuer.
Und wo ich die... Ja? Sagst du? Sorry, Marcel.
Achso, ja, FDA geht mir gerade sowieso auf den Sack, weißt du, so statt einfach mal irgendwas anderes zu machen, immer nur dieser scheiß Young Bucks-Fetisch und es geht mir so auf den Sack, Alter. So, ja, Young Bucks gegen FDA ist cool, ist halt irgendwo Legende, aber ja, ganz ehrlich, wenn du nur zwei Gegner in deinem Leben hattest, gegen die du was reißen kannst, dann solltest du dir überlegen, ob du dich World's Greatest Tag Team nennst oder sowas. Aber das ist eine... Das ist vielleicht was für einen AEW-Podcast, falls es dann um die geht.
Ja. Aber außer Zero Hour was? Und zwar, Anthony Henry ist wieder fit, aber jetzt ist JD Drake verletzt.
Das ist richtig. Ja, Sie? Genau. Anthony Henry durfte ja wieder eingestellt werden, nachdem seine Verletzung ausgelaufen war und dann war der andere dran. Ist sehr ärgerlich.
Wie gesagt, dadurch, dass Ring of Honor sowieso so ein komplett egales Produkt ist mittlerweile.
Ja, das hast du der Show auch sehr angemerkt.
Ja, ja. Also gefühlt habe ich zu 99,9% nichts. Und die paar Prozent, die was mit dem zu tun haben, war dieses Minion-Stable, weil ich das einfach großartig finde. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lange um den heißen Brei. Wir gehen dann noch direkt rein in die Main-Show.
Ja.
In den Opener, The Beast Mortos besiegt Commander Drew. Fang gerne an.
Ja, das ist ja mittlerweile auch so eine kleine Ring of Honor Pay-Per-View Tradition, dass man mit so einem Lucha-Match, also Lucha-Match in dem Sinne zwei Mexikaner gegeneinander halt beginnt. Ich glaube, das hat man in den letzten paar Pay-Per-Views so gemacht. Das ist ja auch an für sich nichts Verkehrtes. Ich muss sagen, es war relativ, auch wenn der Stil was anderes verspricht, sag ich mal, unspektakulär, nicht im Sinne von der Action, sondern es war jetzt nichts Besonderes, es war halt relative Standardkost, sag ich mal. Nicht schlecht und auch handwerklich natürlich nichts, jetzt nicht verkehrt, aber es hat jetzt irgendwie nicht krass meiner Meinung nach herausgestochen. Es war solide und fürs Opening war es, glaube ich, ganz, ganz cool, aber es war jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie noch länger irgendwie im Kopf geblieben wird. Also da gab es schon deutlich bessere dieser, ich sag mal, Lucha-Openers bei Ring of Honor AEW und von daher, ja, nichts Besonderes. Mortis ist geil, der hat jetzt, das ist ja der ehemalige Black Taurus, der sein Gimmick nicht behalten durfte, aus, ne, Copyright-Reasons und so ein Scheiß. Und jetzt das neue Gimmick gefällt mir ganz gut, gefällt mir vielleicht sogar ein bisschen mehr als Black Taurus. Hat einen coolen Look, also im Prinzip ist ja nur die Maske anders, der Rest ist ja relativ gleich. Und da gab es auch so eine schöne After-Backstage-Promo, wo Lexinär versucht hat, ihn zu interviewen, das war großartig.
Wo er einfach nur so rumgeschnauft hat.
Ja, genau. Und wobei ich glaube, dass das so ein Sound dann aus der Box war, weil das so richtig so Monstergeräusche waren, aber das fand ich sehr cool tatsächlich. Aber ja, Match so relativ viel Standardkram und meines Erachtens relativ unspektakulär. Klar, als Opening zum Anheizen für die Crowd sicherlich nicht verkehrt, aber wie gesagt, meiner Meinung nach nichts Besonderes.
Ja, ich würde tatsächlich mitgehen, das war solide, hat sich zum Schluss irgendwann ein bisschen gezogen, wo ich mir denke, jetzt macht endlich mal hinne. Aber war jetzt weder nach oben noch nach unten irgendwie ein Ausschlag. Wenn ich hier sehe, dass das eine 7,87 hat, frage ich mich, woher? Aber andere Leute haben andere Geschmäcker. Dieter, was sagst du denn dazu?
Ja, ich stimme euch soweit zu. Es war als Opener war das in Ordnung. Es war halt zu lange, fand ich auch. Es hat sich einfach wiederholt. Und es gab so ein, zwei coole Aktionen, wie Mortis Commander gegen Alex. Von Commander gegen Mortis und aber sonst war es der klassische, der kraftvolle Lucha gegen den Flippy Guy und sonst, es war da, ich glaube in der Halle war es bestimmt ein bisschen cooler, aber so, es war da und ja, also ich kann schon mal vorneweg sagen, es war objektiv ringmäßig gut. Aber ich habe auch kaum was gefühlt. Und das ist halt echt schade.
Ja, aber das ist halt das Problem, was Ring of Honor hat.
Genau.
Denn wie wir auch beim nächsten Match merken, meine Güte, weil die Ring of Honor World Tag Team Champions lieber bei AEW eingesetzt werden und da irgendwelchen Quatsch machen und man keine Lust hat, irgendwelche Geschichten mit denen bei Ring of Honor zu erzählen, hat man random, quasi gefühlt drei Tage vorher, ein Tag Team Title Match angesetzt zwischen Kyle O'Reilly und Tomohiro Ishii gegen das Undisputed Kingdom. Und ja, also ich würde sagen, das war so ein klassischer Fall von der Funke wollte nicht überspringen. Sie haben zwar irgendwie versucht, diese Dramatik von einem großen und wichtigen Championship-Match einzubauen, aber das hat sich halt null nach irgendwas angefühlt, weil Kyle O'Reilly und Ishii, die sind zwar irgendwo in dieser Conglomeration mit drin.
Es ist so bescheuert, dass das einfach ein richtiges Stable ist und dass sie einfach einen richtigen Namen haben. Das ist einfach so ein Quatsch.
Ich frage mich auch, warum?
Ja, also, das weiß keiner.
Weil Orange Cassidy, Kyle O'Reilly und Mark Briscoe zweimal sich gegenseitig gerettet haben und Ishii, weil Ishii nicht im G1 ist und was zu tun braucht.
Ja, das ist der Grund. Das stimmt, ja.
Es ist doch kein Problem, dass Ishii oder auch einen, wie heißt er? Hat gegen Jericho gekämpft jetzt.
Minoru Suzuki.
Suzuki, genau. Dass die halt aktuell bei AEW und Ring of Honor ein bisschen mit rumhampeln. Aber ich will halt, dass Ring of Honor mir einen Tag Team Match aufbaut zu einer Pay-Per-View-Card. Und nicht einfach nur so Big Show reingelaufen kommt und sagt, ja, nee, ihr kriegt keinen frei, ihr müsst gegen die und die antreten. Ciao, wir sehen uns dann.
Ja, die Sache ist ja, es hat ja schon eine Story, auch Kylo mit dem Undisputed Kingdom und so weiter halt. Es gibt irgendwie eine gewisse Art von Story, gibt es ja schon. Es ist aber eine AEW-Story und keine Ring of Honor-Story.
Genau
und
das.
Und es ist halt, das ist halt ein, auch wenn hier die ROH-Tag-Team-Titel auf dem Spiel stehen, das ist halt ein AEW-Match und kein Ring of Honor-Match, weil diese Fehde oder das bisschen von dieser Fehde und auch das Kingdom, oder das Undisputed Kingdom generell und auch die Conglomeration im Ganzen treten halt bei AEW auf und nicht bei Ring of Honor. Mark Briscoe ist der fucking Ring of Honor World Champion, tritt aber bei Ring of Honor auf, bei AEW auf. Hatte, glaube ich, auch mal ein, zwei Matches bei Ring of Honor, hatte, glaube ich, auch das Titelmatch da ja letztens gegen Kyle Fletcher. Ja, schön, dümpelt aber dann, klar, es ist halt Mark Briscoe und es ist halt ein bekannter Name und sowas, dass man ihn auch bei AEW featuren will oder muss, klar. Aber er ist halt Ring of Honor Champion, also eigentlich nein. Und ja, das ist halt irgendwie dann, das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Dann, ich finde das immer dann blöd, weil es halt, es gibt halt diesen klaren Cut halt einfach nicht.
Ey, es wäre vollkommen fein, wenn du hier und da mal einen Ring of Honor Guy oder auch von mir aus auch mal einen Champion mal bei AEW auftreten lässt, in keine Ahnung, in so einem Royal Rampage Match oder sowas oder so ein Multi-Man Match. Du schmeißt den da einfach mit rein und sagst, ey, der ist übrigens bei Ring of Honor. Wenn die cool findet, dann müsst ihr Ring of Honor einschalten. So. Mal hier und da so ein bisschen Werbung einstreuen. Aber du hast ja gar nichts davon. So, sind wir mal ehrlich, die Tag Team Titles von Ring of Honor sind momentan wertlos. Das ist einfach nur Blech. Der World Title genauso wertlos. Die einzigen beiden Ring of Honor Titel, die momentan ein bisschen was wert sind, sind die Women's Titles. Und der World Television Title ist davon gerade, ist gefühlt erstmal 3 Tage alt. Aber die sind halt präsent bei Ring of Honor. Und zwar fast jede Woche. Und der Rest nicht. Wheeler Yuta war irgendwie gefühlt 3 Monate verletzt. Ja, aber normalerweise musst du den Titel dann abgeben, wenn du ihn nicht verteidigen kannst. Ja, aber er kommt dann einfach wieder und ist wieder da und es wird so getan, als wäre nichts gewesen. Ring of Honor ist momentan ein richtiges Scheißprodukt. Sind wir mal ehrlich. Und das ist richtig traurig, das so zu sagen, weil es ist mehr als mit einem halben Auge brauchst du die Weeklies nicht gucken. Weil 9 von 10 Matches sind ist einfach irgendein Jobber-Kram und zwischendurch hast du 3 Promos mit Backstage-Interviews. So, das ist halt langweilig.
Ist halt echt nicht cool. Das Ding ist, ich habe ein bisschen Hoffnung, weil ich streue das mal kurz ein. AEW ist anscheinend vom finalen Abschluss der TV-Verhandlungen mit Warner Brothers Discovery. Und TK und die Dirt Sheets sagen, dass TK wohl sagte, dass es passieren könnte, dass Ring of Honor auf irgendeinem Sender laufen wird von Discovery.
Das wäre cool. Weil dann müssen sie wieder mehr bringen.
Ja, und jetzt, das Ding ist, wir haben jetzt gerade diese, Collision Summer Series, wo sie ja nur in Arlington, Texas im E-Sport Stadium sind, wo ja auch die Ring of Honor Show war. Und da hatte jetzt Ring of Honor am Samstag 2 Taping-Sessions und nächste Woche Sonntag haben sie auch nochmal 2 Taping-Sessions. Und ich hoffe, dass sie dann so viel aufzeichnen, dass sie sagen, ey, wir machen dann die Weeklies nur 60 Minuten, 3 Matches, dafür Banger und gut ist. Und mit Storykram, dass dieses Entzerrte nicht mehr nach irgendwelchen 5 Stunden AEW-Aufzeichnung, dass das vielleicht hilft.
Ich hoffe, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt. Richtig und wichtig und wäre cool.
Ja, einfach mal auch ein bisschen mehr bringen als nur, ja, wir haben hier eine Anreihung an Matches und Backstage-Promos.
Genau.
Vielleicht doch mal im Ring irgendwas erzählen. Wie wär's? Ja, aber möchte einer von euch weitermachen und über das World Title Match reden? was wir gerade eigentlich
hatten. Halt alles, du hast halt alles gesagt, also du hast halt alles gesagt am Ende. Also die haben dann halt gewonnen, das Undisputed Kingdom. Es war da, ich fand's auch zu lang.
Stimmt, das kommt hinzu.
Und ja, also das war auch so, die CS ist handwerklich in Ordnung, aber ja. Da bin ich jetzt nicht emotional involviert.
Oh. Ja, stimme ich soweit auch zu. Das war halt, man war halt irgendwie null drin, weil es halt einfach kein Ring of Honor, kein Ring of Honor, sondern ein AEW-Ding. Und da ist es dann auch irgendwie so, ja, hat sich so ein bisschen egal angefühlt. Du hast halt auch zu keinem Moment irgendwie geglaubt, dass Kyle und Ishii das Ding gewinnen. Und es war dann relativ belanglos, auch zu lang, wie ihr schon sagt. Und du hast auch da gar nichts irgendwie von dieser Dynamik gespürt, diese Spannung gespürt, die es zwischen Kyle und dem Kingdom vielleicht geben sollte. Ich weiß auch gar nicht, also ich kann mir auch gar nicht irgendwie vorstellen, wie es da jetzt weitergehen soll. Weil, also davon abgesehen, dass das Undisputed Kingdom jetzt, wo MJF auch Heel ist, eigentlich ihre komplette Existenzberechtigung verloren hat.
Durch Adam Cole war das Ding halt eine Totgeburt.
Ja.
Und man hat so halbwegs unterhaltsam hingekriegt, aber irgendwann war es dann einfach so, ja gut.
Ja, und im Prinzip ist das...
Pack die drei einfach komplett zu Ring of Honor, nimm sie aus dem AEW-Kosmos raus und für Adam Cole hat es das Undisputed Kingdom nie gegeben. Und macht ja, einfach gut. Klaren Cut. Aber
hey. Im Prinzip ist es ja auch, im Moment ist das Undisputed Kingdom ja auch eigentlich nur Taven Bennett und Strong, weil Adam Cole ist ja sowieso immer noch verletzt und ist deswegen nicht da. Mit Wardlow weiß ich gerade gar nicht, was der ist. Ist der nicht auch verletzt? Oder war der nicht verletzt?
Doch, der war sich doch, egal, glaub ich, Entschuldigung.
Ja, das sowieso. Aber der hat sich doch, da war doch dieser Engel, wo er da diese paar Leute gepowert hat. Ich glaube, da hat er sich verletzt. Ist ja auch scheißegal. Und deswegen, ich habe halt noch keine Ahnung, wo jetzt diese Storyline halt hingehen soll, dann weiter noch mit dem Conglomeration, whatever, und im Undisputed Kingdom. Klar, im Main Event gab es dann halt noch, ja, der Main Event hat im Prinzip die Fehde quasi beendet, aber ja, das ist halt, das Conglomeration ist einfach so ein random Stable einfach, das sind einfach so Dudes hanging out. Und woher die Promo von Mark Briscoe bei Collision, die war sehr lustig mit seinem Sohn. Aber...
Das war witzig. I have a new member.
Ja. Also schön, dass er seinen Sohn ja nach seinem verstorbenen Bruder benannt hat. Das finde ich schön. Und Kyle war auch sehr lustig, wie er dann den Titel von Mark Briscoe so ein bisschen hochgeworfen hat. Aber ich finde das so...
So grüß. Übrigens, also vor 6 Monaten habe ich in den News gefunden, dass Wardlow wohl sich verletzt hat.
Ah.
Aber Wardlow, weiß ich auch nicht, ob der nochmal overkommen wird oder nicht.
Vermutlich nicht.
Denke nicht.
Dafür hat man es schon zu oft versucht und zu wenig hingekriegt irgendwie. Naja. Ja, und am Ende haben wir irgendwie noch Kyle Fletcher und Don Callis da rumgehampelt, wo ich mich frage, so, was machst du eigentlich mit denen?
Ja. So. Was ich noch sehr lustig fand, es gab ja dann, Paul White ist ja jetzt auch im Board of Directors von Ring of Honor, als ob Ring of Honor nicht hätte noch schlimmer werden können. Ist er da jetzt das Board of, der hat ja dann in so einem Backstage-Skit quasi das Match angekündigt. Ich fand die Reaktion von Taven und Bennett so gut, wo halt Taven meinte, ja, wie soll das gehen? Ishii hat gar keinen Neck. Wir können den gar nicht piledriven. Er ist nicht neckstrong.
Da musste ich auch sehr lachen, leider.
Das war schon sehr lustig. Das war auch das Beste an dem ganzen Programm.
Ich würde sagen, wir gehen dann zum nächsten Match.
Jawohl.
Yes.
Drew, fang doch auch direkt an. Diamante, Layla Hirsch, Texas Deathmatch.
Kann ich gerne anfangen, weil ich glaube, ich habe eine andere Meinung als ihr dazu. Okay. Ich fand das nicht gut. Mir hat das nicht gefallen. Tatsächlich, ich habe von vielen gehört, die das gut fanden. Und auch Meltzer hat das irgendwie so krass in die Höhe geliebt. So, vielleicht bestes Gimmick-Match von AEW Ring of Honor. Wo ich sage ganz klar, nein.
Hat er das halt aus Versehen in Tokyo Dome gesteckt, das Match? Oder was ist
los mit dem? Ja, keine Ahnung. Oder eins der Besten, hat er gesagt. Ich glaube nicht das Beste, aber eins der Besten. Wo ich trotzdem sage, nein. Du hast halt sehr gemerkt, finde ich, dass halt die beiden nicht so die Erfahrung haben mit Gimmick-Matches, sag ich mal. Und irgendwie, für mich hat es nicht so gut funktioniert. Ich musste sehr lachen über den von Diamante, über den Flip-Flop mit den Thumbtacks hinten dran. Das fand ich sehr lustig. Hier muss man den Match wenigstens lassen. Es ist halt wirklich ein Match, was rein über Ring of Honor aufgebaut worden ist und was man so dem Hype-Video entschließen kann, auch gar nicht so schlecht.
Würde ich tatsächlich nicht ganz mitgehen, weil das war so sloppy erzählt und ja, mal ist es präsent und dann ist wieder 10 Wochen Ruhe und dann hassen sie sich wieder und dann ist doch wieder irgendwas und hä?
Meinst du so wie bei Thunder Rosa und Diana Parazzo?
Ja, nur noch schlechter.
Okay, gut, aber ich habe ja nur das Hype-Video gesehen, von daher, das sah ganz okay aus, was man da so gesehen hat. Ich fand das Match halt irgendwie, du hast sie nicht angemerkt, dass sie halt nicht so erfahren sind und sowas halt. Lele Hirsch kommt natürlich auch aus einer längeren Verletzungspause raus und für mich hat es nicht so geklickt. Finish war natürlich ganz cool, der Moonsault von der Leiter, wobei der auch ein bisschen sloppy aussah und dann haben sie mir im Kommentar halt, wollten sie mir dann verkaufen, dass das der geilste Move ever war und dass das der krasseste Moonsault war, der jemals von der Leiter gesprungen ist. Und ich sage, ja, okay. Hat mich tatsächlich nicht so abgeholt.
Dieter.
Ja, ich muss sagen, ich fand's prinzipiell gut, aber das ist ein Match, wo ich denke, würde ich die Weeklies gucken, wäre es vernünftig aufgebaut worden, dann wäre ich da noch mehr drin gewesen. Ich fand's aber soweit in Ordnung, aber mir hat halt auch da wieder die emotionale Bindung und gefehlt. Also, dass das intensiv war, dass die sich nicht mochten, das hast du gemerkt. Es gab auch ein paar gute Spots. Und da kann ich nichts sagen. Das haben die soweit gut gemacht. Klar, was Drew sagte mit der Unerfahrenheit, ja. Aber ich fand's schön, dass sie es mal gemacht haben. Dass sie auch mal ein Damen-Match außerhalb der zwei Titel aufgebaut haben.
Das ist ein positiver Punkt, definitiv.
Und das haben die soweit solide gemacht. Und was mir halt gefiel, war, dass Layla Hirsch trotz dieses Environments ihren Stiefel durchgezogen hat. Das heißt, sehr technisch, ringerisch, basic, viele Supplessen, viele Holds und dann halt mit Hilfe von den Gegenständen. Das fand ich gut gemacht, aber mir hat da halt so meine persönliche Involviertheit einfach gefehlt als Zuschauer.
Ich würde da tatsächlich mitgehen. Das Problem war halt, dass diese Storyline gefühlt einfach wirklich alle paar Wochen und Monate mal auf den Tisch kommt, dass sie sich wieder nicht mögen und dann sagen, ja, okay, wir treffen uns im Ring und kämpfen. Okay, aber wisst ihr überhaupt noch, warum ihr euch nicht mögt? Also ich weiß es nicht mehr. Ich fand aber das Match trotzdem ziemlich gut eigentlich. Es hatte seine Momente. Ich erinnere mich da an eine Tiltable Powerbomb, war es, glaube ich, in die Thumbtacks oder den Moonsault, den Layla Hirsch in die Thumbtacks gesprungen ist. So die Nummer, wo Layla am mittleren Ringseil festgeklebt und attackiert wurde. Es gab einen Dive, beziehungsweise einen Bump vom Ring aus in so eine Stuhlpaletten, Stacheldrahtaufbau. Wie Diamant, so ein kleines Detail, dass Layla vor dem Finish und dem Moonsault, den Drew erwähnt hat, Layla am Tisch festklebt, sodass sie sich halt nicht wirklich wehren kann. Fand ich ein schönes Detail, was ich so noch nicht gesehen habe, was einfach mal eine schöne Idee war. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das Match jetzt irgendwie zu einem der besten Gimmick-Matches bei AEW Ring of Honor hochstilisieren müsste.
Also Frauen-Gimmick-Matches war das, ne? Aber auch, also die ganzen Streetfights und sowas, die es halt bei Rampage und sowas gab, die waren alle viel, viel besser.
Ja, eben.
Ja, also wahrscheinlich so im Mittelfeld angesiedelt. Es hat Bock gemacht. Hätte man die Story vernünftig, stringent erzählt und nicht so sloppy, dann wäre das wahrscheinlich auch nochmal ein Stück besser gewesen. Aber so Und beziehungsweise, wenn die beiden Mädels halt schon richtig erfahrene Hardcore-Matches gewesen wären. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und damit würde ich auch zu Ring of Honor Pure Championship überleiten. Ich habe den vorhin schon mal erwähnt, Wheeler Yuta war 30 Jahre verletzt, musste den Titel aber nicht vakantieren. Und so stand jetzt Lee Moriarty auch mehr oder minder random als sein Gegner fest. Und ich würde direkt loslegen und so Pure Matches sind da jetzt generell nicht die aufregendsten und nicht super exciting. Können aber trotzdem unterhaltend und spannend sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den beiden hatte ich nichts von beiden. Also ich hatte kein Gefühl von Spannung. Es hat mich null unterhalten. Ich fand es super, super langweilig, dieses Match. Ich weiß nicht, wer von euch beiden anfangen möchte. Drew oder Dida, sucht euch aus.
Mach gerne zuerst, wenn du magst.
Ja, ich bin ehrlich gesagt auch wieder, es war mir zu lang. Ich fand die Story mit diesen, ja, wir machen die geschlossenen Faustpunches. Yuta wird dafür zuerst ermahnt, weil er sich hat hinreißen lassen durch Moriarty. Dann verlieren die ihre Rope Breaks, klar. Und dann waren die kurz draußen, haben sich da gebrawlt, was für mich zu einem Pure-Title-Match auch nicht passt. Und dann haben die rumgerestelt. Das Finish fand ich irgendwie ganz smart tatsächlich. Aber es war mir auch wieder zu lang und ne, der berühmte Funke. Drew.
Ist interessant, dass ihr das sagt. Das ist nämlich für mich das Match of the Night tatsächlich. Fand ich super. Wie du schon gesagt hast, so, man hat sich so ein bisschen ausgespielt mit den Rope Breaks und schönes technisches hin und her. Das hat mir tatsächlich eine Menge Spaß gemacht beim Gucken und ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, tatsächlich, dass Leo Moriarty den Titel gewonnen hat von Wheeler Yuta, der ja auch eigentlich ein. Das ist halt wieder natürlich das kleine Problem. Es ist auch ein Match, was eher halt über AEW aufgebaut ist, weil Wheeler Yuta natürlich großer Part vom BCC ist und Lee Moriarty ist.
Nee, das Match haben sie ja mehr bei Ring of Honor aufgebaut. Es gab hier ein so ein Proving Ground Match zwischen beiden.
Ja, okay.
Also das.
Aber beide sind trotzdem viel bei AEW.
Das ist richtig.
Und Moriarty ist ja hier in der. Wie heißen sie dann nochmal?
Shane Taylor Promotions.
Genau. Und da hat mich das gefreut, dass er halt gewinnen durfte und mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Ich fand das echt gut.
Das freut mich. Ich hatte dann doch mehr Spaß an der Storyline, die hinter dem nächsten Match steckte, weil das Match hier der Marke, ja, solides Match, hat halt stattgefunden, für mich rangiert. Nämlich Billy Starks, die ihren Ring of Honor Women's World Television Championship auch gegen Red Velvet aufs Spiel setzt. Und ja, ich habe es eben schon vorweggenommen. Es war da. Es hat davon gelebt, dass die Fehde halt sehr intensiv und gut erzählt wurde die ganze Zeit. Auch fast wöchentlich. So wie es eigentlich sein sollte bei Championship Matches einer Brand.
Vor allem bei dem TV-Title.
Genau, aber auch in Kombination mit dem Women's World Title Match, was wir später noch sehen, noch drüber reden. Aber wie gesagt, das Match war leider das für mich schwächste der Women's Matches auf dieser Card. Aber Drew, wie siehst du das denn?
Habe ich anscheinend wieder eine andere Meinung, weil ich fand das eigentlich ganz gut. Also auch, ja, würde auch zustimmen, das schwächere der beiden Women's Title Matches. Und von den drei Women's Matches halt dann das in der Mitte. Ich hatte damit aber trotzdem meinen Spaß. Ich fand, das war eine coole Story auch im Match. Red Velvet hat mich tatsächlich auch einigermaßen überzeugt. Die fand ich ja vorher gar nicht so. Also die war okay, die war jetzt nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, zu Ring of Honor passte dann doch irgendwie doch vielleicht besser als ins AEW-Hauptprogramm.
Safe.
Und Billy Starks ist ja sowieso super. Und ich fand das eigentlich ein nettes Hin und Her, auch mit Andeutungen vom Sugoi Driver auf den Apron und so ein bisschen hin und her. So, das hat mir eigentlich doch gar nicht so schlecht gefallen. Fand ich anständig.
Dieter.
Ich fand's auch soweit gut. Du hast nur zum Ende hin gemerkt, dass so dann plötzlich bei einem längeren Match von so einer. Die hatten dann so ein bisschen die Abstimmungsschwierigkeiten für mein Gefühl. Aber ich finde auch, dass eine Red Velvet jetzt sich im Vergleich der letzten Jahre, vor allem bei AEW, schon verbessert hat. Und die ist da auf jeden Fall vor allem eine Queen Aminata, über die wir gleich noch sprechen würden, die an ihrer Seite, das ist halt, da hat sie halt wirklich, das ist gut. Und ja, das Match, wie gesagt, fand ich soweit auch in Ordnung.
Titelwechsel finde ich an der Stelle dann auch tatsächlich in Ordnung.
Finde ich passend, genau, vor allem der Ausbruch von Billy Starks.
Ja.
Ich nehme mal an, dass Billy Starks jetzt demnächst ja auch dann Richtung World Title direkt gehen wird.
Ja, muss. Das man schon beim ersten Mal hätte machen sollen, aber never mind.
Genau. Nee, ja. Musste man ja eher einen Titel einführen.
Ja, ist richtig.
Ja, wobei, wie gesagt, so ein Women's Midcard-Title finde ich gar nicht so schlimm.
Nee, aber den hätte nicht Billy Starks gewinnen müssen.
Nicht unbedingt. Aber wenn man das jetzt konsequent weitererzählt, dass sie dann auf Athena irgendwann losgeht, dann wäre das ja sinnvoll und ja, nur konsequent.
Aber dann auch bitte wieder als Face.
Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird sich Athena im Ton vergreifen, so nach dem Motto. Und dann bleibt eher die Frage, zu wem hält Lexi näher? aber Lexi näher muss...
Ihrem Ehemann.
Ich habe mir den Big Bill-Spruch jetzt gerade extra verkniffen, ja.
Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter, denn aus irgendeinem Grund hat sich Tony Khan und Kollegium gedacht, du, Ring of Honor braucht unbedingt die World Six-Man Tag Team Championships. Aber wir kämpfen sie nicht neu aus beim Pay-Per-View, sondern wir machen ein Eliminator-Match mit Dustin Rhodes und den Von Erichs gegen die Dark Order. Dieter, fang bitte an.
Es war da, Dustin Rhodes und die Von Erichs haben gewonnen. Kevin Von Erich durfte die Claw zeigen. Shibata durfte auch die Claw zeigen.
Eine Shibata erscheint.
Komplett und random.
Ja, es war da, Punkt. Die haben dann auch bei Battle of the Belts, was natürlich alle gesehen haben, dann die Titel gegen das Undisputed Kingdom gewonnen. Und du, das ist für Texas, nach dem, wenn sie jetzt beim nächsten Taping verlieren und gut ist. Und
ja, beziehungsweise man baut jetzt wahrscheinlich dann, weil man in Texas ist, halt jetzt wahrscheinlich die Von Erichs gegen das Undisputed Kingdom auf, damit die halt in Texas einen Title Shot kriegen.
Nee, da haben die ja gewonnen. Ach so, du meinst Tag Team mäßig, ja.
Title Match, genau.
Ja, ja. Das kann natürlich sein. Aber ja, wie gesagt, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ja, Drew, wie schaut's bei dir aus?
Es war sehr, sehr, sehr belanglos. Also erstmal halt, ich finde, hier musst du auch wieder hart einfach Kritik üben, weil... Also klar, erstmal, diese Six-Man-Title, die braucht halt kein Schwein. Du hattest eigentlich den perfekten Ausweg halt gehabt mit dieser Unification. Dann hat sich halt Christian und so haben sich halt gedacht, nee, diesen Ring of Honor-Scheiß, den wollen wir nicht. den könnt ihr wieder haben. Was schade ist, weil das beraubt uns leider einem Match von den Von Erichs und Christian Cage. Alter, diese Promos wären einfach so großartig geworden, aber es wäre vielleicht auch ein bisschen zu hart gewesen.
Das wäre nicht gottlos auf Mutter, Kenner wissen Bescheid. Das wäre gottlos auf ganzen Stammbaum gewesen.
Ja, das ist richtig. Und deswegen, ja, da ist dann vielleicht doch die Grenze. Und aber dann auch, statt man dann sagt, okay, wir machen dieses Match halt, weil The Dark Order und hier mit den Von Erichs, die hatten ja auch so eine kleine Storyline, sowas, so diese, was das Hype-Video so gezeigt hat halt, dann macht doch das Ding direkt um die Titel. Und ja, warum machst du jetzt einen Eliminator daraus, damit die Ring of Honor-Titel bei einer AEW-Show verteidigt werden. Was dann auch wieder dazu kommt, Battle of the Belts ist die mülligste Show, die AEW hat, weil das Ding heißt Battle of the Belts und bei der Show gab es ein Titelmatch, nämlich ein Ring of Honor Titelmatch und die anderen beiden waren Eliminator.
Für einen CMLL-Titel.
Ja. So halt. Ne, also AEW ist, was die Weeklies angeht, sind die on point. Aber alles abseits, was von Rampage, Collision, Dynamite und den Pay-Per-Views läuft, ist einfach sehr, sehr viel Rotz dabei einfach.
Ja, und so oft gibt es das ja zum Glück nicht. Und sowas wie Grand Slam ist ja in der Regel dann die Weekly. So, also sowas wie Battle of the Belts ist, glaube ich, das Einzige, was sie irgendwie so zwei, drei Mal im Jahr machen, wo du dich aber auch fragst, so, why?
Ja, das macht, und es wird halt auch jedes Mal einfach belangloser. Aber wie gesagt, es waren halt drei Matches und also was hätte da gesprochen, diese Eliminator zu einem Titelmatch zu machen? Du wusstest ja sowieso, dass die Champions gewinnen. Das war ja sowieso klar. Weil Willow ja wahrscheinlich bei All In auf Chris Deadlander trifft und Toni Storm hat ihr Match ja schon gegen Mariah May. Das heißt, ob das Ding jetzt ein Eliminator wäre oder ob da jetzt vorne stehen würde, Titelmatch, das wäre sowas von scheißegal halt gewesen. Ja, und dann hast du halt das Six-Man-Title-Match. Klar, ist cool, die Von Erichs sind in Texas, können halt die Claw zeigen, die konnten dann noch eine nette Familienpromo machen nach dem Titelgewinn. Ist soweit alles cool. Ich bin noch nicht so 100% auf diesem Von Erichs-Hype. Die sind cool, aber so krass sind die jetzt auch nicht, meiner Meinung nach.
Und das Potenzial, dass sie cool sind, ist auf jeden Fall gegeben.
Genau.
Aber noch relativ egal. Sind auch von Noah trainiert worden, sagt ja dann auch wieder alles.
Von Noah?
Die sind kommen aus dem Noah-Dojo.
Wow.
Noah ja, und Harley Race. Fuji,
Harley Race. Und,
genau.
Und ihr Vater.
Euer Vater, klar. Und Dark Order tatsächlich gefallen mir in dieser Heel-Rolle ganz gut.
Ja, aber auch die hängen momentan einfach zu sehr in der Luft. Ja, die werden immer wieder reingesetzt, aber am Ende mehr als viel mehr jobben tun sie auch nicht.
Ja, das ist schade. Natürlich, klar, aber wenn wir mal ehrlich sind, seit Brody Lee halt weg ist und sie nichts mehr mit Hangman Page zu tun hat, sind das ja auch eigentlich nur noch Jobber, also von daher...
Eben. Ja, aber das Potenzial für mehr ist ja gegeben.
Das Potenzial für mehr ist gegeben, ja, natürlich.
Aber das betrifft halt alle, die hauptsächlich bei Ring of Honor rumrumpeln.
Ja, ja. Natürlich. Und von daher, Match war halt wirklich, das war einfach egal. Es war einfach wirklich Wumpe. Es hat keinen interessiert. Diese Titel interessieren noch weniger Leute. Ja.
Ja. Für mich passt es halt dazu, dass die Karte halt gefühlt komplett random einfach nur zusammengeschissen war. Ja. Auch wenn das Match jetzt durchaus, ich fand es durchaus unterhaltsam. Aber wie gesagt, mach's gleich um die Titel und dann ist Ruhe. Ja. Und mach vielleicht die Titelverteidigung bei Battle of the Belts. Warum nicht?
Zum Beispiel.
Du hättest auch, ja auch wenn machen. Bei Battle of the Belts eigentlich AEW-Titel auf dem Spiel stehen sollten.
Ja.
Aber wenn da halt ein Match dazwischen ist mit den Von Erichs halt, ist okay. Aber. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir reden länger über das Match, als dass das wert ist. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen über das Survival of the Fittest Elimination Ring of Honor World Television Title Match. Oder habt ihr noch was zum Eliminator davor?
Nö.
Perfekt. Dieter, dann fang doch direkt an. Es traten an Atlantis Junior, der Champion, gegen Johnny TV, Shane Taylor, Brian Cage, Leo Rush und Lee Johnson.
Ja, das war solide. Das Ding ist, ja, Atlantis hat den Titel ja in Mexiko gegen Kyle Fletcher gewonnen, genau. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie Lee Johnson krönen.
Hab ich auch gedacht.
Weil der hat sich das verdient, der war auch echt stark. Der hat auch sogar Leo Rush gepinnt, bevor er von Brian Cage rausgeworfen wurde. Ja, dann Brian Cage und Johnny TV haben zusammengearbeitet. Ey, die haben dann so in der Ecke haben sie Taya kurz gezeigt. Und da hatte ich so einen ganz kruden, aber irgendwie in dem Moment witzigen Vergleich. Sie hat ihre gelben Haare geschüttelt, die waren dann ganz kurz ganz oben, Und ich dachte, da steht Bert vor der Sesamstraße vor mir.
Digga, du solltest das LSD sein lassen, bevor du Wrestling guckst.
Digga, das war einfach fucking Bert, ey.
Geil.
Weil das war einfach nur noch ein gelber Kopf, diese Person. Und, ja, nee, aber sonst, mir haben so ein paar Sequenzen ganz gut gefallen. So diese Brian Cage und Johnny TV Zusammenarbeit, die fand ich ein bisschen dumm. Aber passte, die zwei Heels. Aber Brian Cage ist halt auch so geil. Ja, ich werde jetzt bla bla bla. Und ich muss jetzt hier mal aufräumen und verliert direkt wieder.
Ja, weil sie mit dem Bauern halt auch nichts anzustellen wissen.
Genau. Er sprach noch sowas wie, ich möchte Bane werden von AEW Ring of Honor. Und ja, dann kam Bane tatsächlich. Und ja. Sonst war es okay, Atlantis hat verteidigt. So besser, dass er verteidigt, als dass Brian Cage den Titel gewinnt. Weil ich habe da tatsächlich Lee Johnson vorne gesehen. Der gefällt mir auch echt gut. Der hat sich auch echt gemacht tatsächlich.
Finde ich auch, auf.
Und, ja. Was sagt ihr denn?
Also ich, ganz ehrlich, das hat Spaß gemacht, war aber letzten Endes nichts Besonderes. Und ja. Mein Highlight war im Grunde genommen der Lowblow von Taya Valkyrie. Weil, der Lowblow durch Tayas Beine gegen Brian Cage.
Ja, genau, das war's.
Den fand ich halt, das habe ich, glaube ich, auch so noch nicht gesehen. Das hat mich sehr unterhalten. Aber wie gesagt, der Rest war halt da. Es hat Spaß gemacht, aber war jetzt auch nichts weiter Besonderes.
Ja, ich fand es ganz in Ordnung, war halt zumal. Also erstmal ist halt auch wieder so, Survival of the Fittest wird auch einfach nur noch so random irgendwie rausgeschmissen, weil man halt irgendwie ein Multiman-Match haben will oder sowas und hat halt einfach nicht mehr die Bedeutung, die es halt früher hatte, aber gut, ist egal, geschenkt. Andere Zeit. War so ein nettes Hin und Her, ganz cool, Lee Rush und sowas dann doch mal zu sehen. Atlantis Junior ist auch ganz cool. Hab hier tatsächlich gedacht, er würde den Titel wieder verlieren, dass man das einfach nur so gemacht hat, quasi, dass er den Titel halt in Mexiko gewinnt. Und dann wieder verliert. Hab auch gedacht, Lee Johnson macht es, weil, wie er das auch schon gesagt hat, der hat sich echt ganz gut gemacht. So, ich denke, dass der auch früher oder später den Titel sich holen wird. Vielleicht dann sogar im Singles-Match gegen Atlantis. Und es macht Sinn, dass man vielleicht dann auch mal einem CML-Dude hier einen Titel gibt, dass man auch mal irgendwie so, nicht nur irgendwie alle AEW-Wrestler können irgendwie was gewinnen woanders, sondern dass man auch mal so den Ligen so entgegenkommt und sagt, okay, dann kann halt jemand von euch auch mal einen Titel gewinnen. Und wenn das dann der Ring of Honor Television-Titel ist von allen Titeln, dann bin ich auch damit zufrieden. Dann ist das fein, finde ich.
Ja.
Und also lieber dann, als wenn Atlantis irgendwie einen AEW-Titel oder so gewinnen würde, sag ich mal. Von daher ist das dann schon in Ordnung. Ist ja auch kein schlechter, ist ja ein guter, guter gescheiter junger Wrestler. Von daher passt das dann auch. Und ja, mal gucken, dann ist ja ganz cool. Das sieht man vielleicht nochmal öfter bei Ring of Honor oder so.
Warum nicht? Hm? Wenn du. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal einen vernünftigen Aufbau mit. Mit Dingsy, wie heißt er? Mit Kyle Fletcher. Ich weiß gar nicht, ob der sein Rematch überhaupt schon hatte.
Nee.
Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, das war Atlantis erste Verteidigung.
Naja, ja.
Nee, noch nicht. Er hat gegen Serpentico bei Ring of Honor. Es war seine erste Verteidigung.
Danke. ja, ich würde sagen, wir kommen dann auch schon jetzt. Wir ziehen ja heute durch, so. Das ist ja nicht zu glauben. Aber das Problem ist halt auch, die Show gibt halt leider nicht zu viel her. Außer sich immer weiter über das Gleiche aufzuregen.
Die letzten beiden Matches wenigstens waren jetzt einigermaßen gut.
Genau das. Und vor allem, dieses Match hat ja auch wieder einen Aufbau, einen großartigen. Mit Athena als Forever Ring of Honor Women's World Championess, die ihren Titel gegen Queen Aminata verteidigt. Der man übrigens anmerken kann, die hat auch Queen Vibes. Die nennt sich nicht nur so, sondern wenn die da irgendwo langstolziert, da denkt man sich schon so, ja, das könnte knallhart eine Königin sein. Das funktioniert. Also für mich zumindest. Und jetzt stirbt hier gerade jemand im Hintergrund. Und ich muss sagen, dieses Intro-Video mit der Taschenlampe fand ich so gold.
Oh ja.
Das hat mich auch einfach kalt erwischt, als ich dann gemerkt habe, dass es einfach eine scheiß Taschenlampe ist, die sich Lexi Nader ins Gesicht hält. Fand ich sehr, sehr witzig. Und dann hatten die beiden auch ein sehr, sehr gutes Match miteinander. Die beiden, man muss sagen, die Chemie hat einfach gestimmt. Und wenn, ne, wenn du so ein World Championship Match hast, und dann ist es zwar technisch in Ordnung, ne, oder rein ringmäßig, aber wenn dann die Chemie nicht ganz so da ist, dann fehlt da auch immer was. Und hier zwischen den beiden, also entweder die haben das Match halt im Vorfeld lange geprobt und zusammengebaut, oder das war einfach so ein Ding, wo sie bis kurz vorher geschlafen haben und wussten, das wird eh ein Banger. Weil in meinen Augen war das richtig, richtig gut. Wir hatten dann auch noch Billy Sarks, die eingreifen wollte, aber von Red Velvet daran gehindert wurde. Und am Ende gewinnt Athena, weil sie sich von Lexi Nair ein Mic geben lässt und damit Aminata mal kurz auf dem Kopf rumtrommelt. Und damit bleibt Athena weiterhin die ROH Women's World Champion. Seit mittlerweile, wie lange? Oh, schon seit fast 2 Jahren mittlerweile. Seit 598 Tagen am Tag der Aufnahme.
Genau, und wenn sie noch 47 Tage weiter durchhält, was sehr wahrscheinlich ist, weil bis dahin ja kein Pay-Per-View ist, dann hat sie den Rekord von Samoa Joe gebracht und ist die längste amtierende Ring of Honor Championesse überhaupt, also von allen Titeln. Dann hat sie nämlich die große Regentschaft von 645 Tagen von Samoa Joe gebrochen.
Ich denke fast, dass das so sein wird, dass das bis ja, Final Battle dauert.
Genau. Ich denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Hat sie auch verdient.
Athena ist super.
Es ist halt so ironisch auch einfach, dass sie ist so gut und sie ist quasi die einzige Championesse, die halt kontinuierlich nur bei Ring of Honor bleibt. Abgesehen von dem zweiten Ring Women's Title jetzt halt. Aber das ist so krass einfach.
Es ist halt einfach so, wie es sein sollte. Ja, klar, hat. Ich hab's vorhin gesagt, wenn da mal in so einem Multi-Person-Match mal irgendwie ein Ring of Honor Wrestler oder eine Wrestlerin mitwirkt. Ist das vollkommen fein, aber doch nicht so. Aber gut, wir wiederholen uns. Deswegen würde ich sagen...
Sie ist doch ganz klar der MVP von Ring of Honor im Moment.
Ja. Na klar, sie ist mit der Grund, warum ich einschalte. Also dieses ganze Minion-Stable von ihr, das ist super unterhaltsam, das ist konsequent erzählt. Auch mit den beiden Gegnerinnen, mit Aminata und Red Velvet, das ist einfach super. Das ist das, was Spaß macht an ROH. Punkt Ende aus. Aber Drew, du hast gerade schon gesprochen. Mach bitte weiter mit deiner Meinung zu diesem Match.
Es war hervorragend. Ich habe eben gesagt, das Pure-Title-Match war das Match of the Night für mich, aber das war schon deutlich besser. Ich würde sogar fast schon sagen, dass das Match of the Night war.
Da würde ich mitgehen.
Das war richtig gut. Wie Marcel schon gesagt hat, die hatten einfach eine fantastische Chemie zusammen. Schönes Hin und Her, ein schönes Hard-Hitting-Ding. Queen Aminata hat auch einfach mal einen Mittelfinger Richtung Osprey gezeigt und hat ihm gezeigt, wie man den Tiger Driver 91 richtig macht. ohne 4 und das war sehr stark und ja, das war einfach richtig stark, das Match. Mega gutes Ding und ich habe zur ersten Kurzzeit habe ich gedacht, dass vielleicht sogar Aminata die halt wird, die Athena dann den Titel abnehmen kann, die dann die Streak bricht. Also hat sie dann aber nicht getan, obviously. Und es macht dann auch Sinn, dass man es jetzt nicht macht, dass man halt wirklich noch abwartet, dass sie diesen Rekord halt knackt. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Dieser Rekord von Samoa Joe, den gab es jetzt schon, also wann ist der aufgestellt worden? Ja, den gibt es seit 21 Jahren. Ist halt okay, dann darf man auch mal Rekorde einstellen, beziehungsweise der Rekord ist ja dann trotzdem nicht weniger wert von Samoa Joe. Aber ich finde, das hat sich einfach Athena auch durch ihre Arbeit verdient. Die ist einfach... Man hat gesagt im Main Event, ja, das sind hier die beiden ROH-Guys, die aufeinandertreffen. Roderick Strong ist Mr. ROH, aber Athena ist einfach ROH die letzten paar Jahre einfach gewesen. Ist einfach halt so. Und von daher, finde ich, hat sie sich auch jede Rolle und jedes Glück in dieser Company halt einfach verdient. Und um jetzt noch was wegzukommen, ja, es war einfach fantastisch. War einfach richtig gut.
Ja, Dieter.
Da kann ich nur zustimmen. Das war großartig. Das hat Spaß gemacht. Queen Aminata wird irgendwann richtig groß. Für Athena freut es mich, dass sie so einen guten Run hat, dass sie uns jedes Mal überzeugt, weil als sie zur AEW kam, waren wir so, ja, okay.
Man hat sich so ein bisschen auf sie gefreut, aber man war jetzt nicht gehypt, würde ich behaupten.
Genau, und dann jetzt bei AEW hat sie sich aufgebaut wie so ein schöner alter Wein. Und nicht, dass sie alt ist, aber ne, es hat kurz gebraucht, aber jetzt, seitdem sie dran ist, ja, ist sie halt echt am Liefern und mega cool und das macht Spaß. Weil wenn ich jetzt gucke, die hat jetzt in ihren, ja, die hat jetzt schon 22 Verteidigungen.
Ist auch, das haben wir, glaube ich, auch im Kommentar gesagt, ist auf jeden Fall der Champion, und ich sage extra der Champion, weil auch geschlechterübergreifend, mit den meisten Titelverteidigungen, glaube ich. Bei Ring of Honor.
Sie setzt ihn halt auch regelmäßig aufs Spiel.
Ja.
Also, ich finde, es ist schon so langsam der Punkt erreicht, dass man sagen sollte, jetzt sollte mal halt langsam irgendwann dieser Wechsel kommen. Nicht, weil die Regentschaft stale wird, sondern man sollte es noch machen, bevor es richtig stale wird und damit du jetzt halt den Trigger auf jemand anderen pullen kannst. Der halt dann auch einfach fett davon profitiert, den Raketenstart halt in interstellare Galaxien kriegt oder sowas, indem er halt Athena besiegt, also wahrscheinlich Billy Starks dann.
Genau. Also davon ist, glaube ich, safe auszugehen.
Ah, ich denke,
wüsste jetzt auch nicht, wer noch übrig ist, der das machen könnte.
Nee, muss schon so sein. Sollte auch Billy Starks sein. Am besten auch vielleicht sogar schon bei Final Battle.
Oder ich gehe davon aus, dass es Final Battle wird. Also.
Ja, ich denke auch. Das macht am meisten Sinn. Und dann, ja.
Am besten im Main Event.
Das wäre sogar noch besser, ja.
Mit inklusive Billy Starks Faceturn. Das finde ich schön. Gut. How about we talk about the Main Event?
Let's go.
Yes.
Du warst gerade so schön am Erzählen. Fang doch bitte an. Wie fandest du Mark Briscoe gegen Roderick Strong um die Ring of Honor World? Die Men's World Championship.
Ja, geile Ansätze. Erstmal habe ich mich prinzipiell drüber gefreut, weil ich bin ja, wie ihr das alle wisst, ich bin ja großer Roddy Strong-Fan. Von daher fand ich es ganz cool, dass er halt hier im Main Event stand. Hier ist auch wieder so. Also, die Sache ist die. Man hat das ja aufgebaut als zwei Leute, die sich so ein bisschen den Titel Mr. ROH teilen halt, ne? Weil, also bei Roddy war das ja der offizielle Spitzname, die haben ja sogar dann fürs Kingdom und für ihn dann für die Entrance die alten Mr. ROH Roddy Strong ROH-Shirts wieder rausgepackt. Also wahrscheinlich noch ein paar übrig im Lagerraum, fand ich sehr lustig. Und, oder haben die halt gereprintet, was auch immer.
War einfach seins, was er noch zu Hause hatte.
Vielleicht auch das. Ja, und dann haben sie halt, das so ein bisschen aufgebaut, als so die zwei Leute, die so synonym für Ring of Honor sind. Roddy Strong einfach Mr. ROH, zweiter Triple Crown Champion bei Ring of Honor, halt großer, solider Name bei Ring of Honor immer gewesen, auch eine sehr lange Zeit. Mark Briscoe im Prinzip das gleiche, nur für die Tag Division mit seinem leider schon verstorbenen Bruder Jay. Und so hat man das so ein bisschen aufgebaut, das sind diese beiden Mr. ROH, die aufeinandertreffen. Es ist aber überhaupt nichts rübergekommen, weil die beiden auch so sehr einfach in AEW integriert sind, dass du es einfach nicht abnimmst, selbst wenn du mir hier halt tausendmal sagst, dass das beide halt Mr. ROH sind. Und ich sage das wirklich als jemand, der ein großer Roddy Strong-Fan ist und der auch Mark Briscoe sehr gerne hat. Aber es kam halt null rüber, dieses, was sie uns versucht haben zu erzählen, durch dieses ganze, wir sind sowieso bei AEW und wir sind hier Kingdom gegen Conglomeration in diesem Quatsch. Und das kam halt dadurch leider null auf. Nichtsdestotrotz war trotzdem sehr gut, fand ich. Nicht ganz so gut wie das Women's Title Match, aber immer noch sehr gut. Und war dann auch zum Glück wieder ein etwas positiverer Abschluss für die Show. Und ich hatte da durchaus meinen Spaß mit. Und klar, Strong hat nicht gewonnen. Das war, glaube ich, auch zu erwarten, dass er jetzt Mark Briscoe den Titel verteidigt. Geht aber soweit auch klar. Der hat ihn ja auch noch nicht so lange. Aber ich fand das alles im Allem, fand ich das ein ordentliches Match und hatte damit, wie gesagt, meinen Spaß. Das war gut.
Ich würde da tatsächlich so weit mitgehen, dass das Match auch hier so ein Fall von ist. Objektiv gesehen war das richtig ordentlich und auch ziemlich gut. Aber durch den Aufbau habe ich es halt nicht gefühlt. So, und ich hatte dann auch nicht den Gedanken, so kann Roderick Strong Briscoe den Titel wegnehmen? Nee, also war für mich dann das von vornherein nie auf dem Papier. Briscoe übrigens gesuppt wie blöde. Ich weiß gar nicht, wovon genau. So gefühlt habe ich 2 Sekunden weggeguckt und auf einmal hat er da gesifft wie die Niagara-Fälle. Aber es ist halt Mark Briscoe. Da wundert mich das gar nicht. Ja, und wie gesagt, das hat halt daran gekrankt, dass es halt der Funke, von dem wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, einfach für mich nicht überspringen wollte. Und ist dann halt irgendwo schade, weil man sich dann ja, man erhofft sich ja ein bisschen was von so einem Title-Match. Aber objektiv war es eigentlich ziemlich stark, aber rein subjektiv für mich persönlich dann halt doch kein Banger auf der Banger auf der Banger. Um Seamus mal zu zitieren. Dieter, deine Worte zum Main Event.
Yes, meine Worte zum Main Event. Das fand ich auch ziemlich gut. Nur das Match davor ein bisschen besser, weil da war ich so, ja, Briscoe wird gewinnen. Ich wusste das halt auch, weil ich gespoilert war. Und die wollten so eine Art Tragik reinbringen. Ne, dadurch, dass Briscoe blutet und Strong war sehr dominant. Das Kingdom hat mal eingegriffen, gab auch einen Beltshot gegen Briscoe und so. Aber ich war sehr, er gewinnt halt. Und ich fand es dann schon fast, also ich fand es gut, dass er mit seinem Froggy Bow gewinnt und jetzt nicht alle Matches mit dem Jade Riller. Auch wenn das auch gut ist, klar. Aber ich fand es dann am Ende irgendwie dann doch ja fast schon zu klar irgendwo, weil der hat sie auf den Sack bekommen, auch ne, mit dem Titel und so Geschichten und hat auch geblutet wie ein Schwein. Und dann irgendwie zum Ende hin hat er es halt geschafft, was ja klar war. Das wäre auch ein Fehler gewesen, wenn du Roddy Strong den Titel gegeben hättest.
Ja, braucht er auch einfach nicht.
Und aber irgendwie, wie gesagt, mir hat da auch irgendwas, also mir hat auch einfach wieder meine persönliche Involviertheit gefehlt. Und wenn du das Match auch nicht so mega hundertprozentig konzentriert verfolgst, dann flacht das eh schon mal ab. Aber es war gut.
Wunderbar. Ich würde sagen, sind wir uns doch einig und verlassen, auch wenn unsere Meinung zu Ring of Honor momentan so ein bisschen nicht hundertprozentig positiv ist, diese Show doch auf einer positiven Note, würde ich behaupten.
Sie hat auf einer positiven Note geendet, aber ich finde trotzdem overall, dass es nicht so eine gute Show war, tatsächlich. Also, ja. es ist halt immer noch dieser AEW-Schatten, der einfach da drüber ist, und das hast du halt in sehr vielen Matches einfach gemerkt. Ne, du hattest dann ein paar ordentliche Matches, wie die letzten beiden Matches, das Women's TV-Title-Match und auch das Pure-Title-Match, was zumindest mir halt gefallen hat, oder euch dann halt das Texas-Death-Match noch ein bisschen mehr. Und ja, aber es musste einfach dieser, das sagen wir zwar jedes Mal und es ändert sich sowieso nichts, aber es muss halt einfach dieser Umschwung dahin bei AEW, bei Ring of Honor, halt diese klare Trennung dann halt von AEW halt ein bisschen halt strikter fahren und sowas halt, und wenn sich das einpendelt, dann könnte Ring of Honor halt richtig gut werden. Und dann könnten auch die TV-Shows richtig gut werden.
Ich habe einfach die Hoffnung, wenn man jetzt wieder Taping-Sessions macht, unabhängig von AEW, wenn man das auch beibehält nach dem Sommer und sagt, ey, wir machen einmal alle 3 Wochen so eine Taping-Geschichte in einer kleineren Halle und so. Ich glaube, dann kann das auch gut werden, aber das musst du halt machen.
Ja, ist richtig. Ja, vor allem, also spätestens dann, wenn man wirklich es schafft, oder wenn Tony es wirklich geschafft hat, noch einen TV-Deal hier für Ring of Honor zu klären, dann musst du es auf jeden Fall machen, weil dann kannst du so nicht weitermachen. Dann bei einem, als Streaming-Dings ist das ja fast noch egal, weil wahrscheinlich mit den Streams oder mit den bisschen Honor Club-Abos machst du wahrscheinlich gar nicht so viel Gewinn am Ende. Ja. Aber
wahrscheinlich ist das einfach nur dafür da, damit du irgendwo was hast, wo du die ganze Bibliothek aufbauen, hinstellen kannst.
Ja, genau. Das ist ja auch okay. Und, ja, wenn du dann wirklich sagst, okay, wir haben jetzt einen TV-Deal, dann musst du halt schon, weil dann hast du wieder andere Sachen auch im Hinterkopf, dann musst du auch wieder an, leider auch wieder an sowas wie Quoten denken und all so ein Kram, musst du es halt auch viel strukturierter aufbauen. Also es ist schon ein Unterschied, ob du einen Online-Stream oder halt wirklich eine TV-Show produzierst, ne?
Ja, safe.
Und da musst du dich halt auch an bestimmte Sachen halten. Hast natürlich dann auch im Idealfall vielleicht bessere Crowds, die nicht so ausgebrannt sind, weil sie schon irgendwie 2 Stunden Dynamite oder 2 Stunden Collision vorher schon gesehen haben.
Genau.
Und ja, mal gucken, was dann daraus so wird.
We will see, we will see. Ich würde mir Tapings aller TNA wünschen.
Genau, das wäre das beste Modell eigentlich. Ja. Am besten einen Monat, von mir aus auch 2 Monate am Stück tapen.
Ja, und, oder und, das, und das jüngere Talent darf halt dann, wenn nicht gerade Ring of Honor tapet, ist halt sich auch in den Indies austoben und da weiterlernen. Weil hilft ja auch nur. Ne? Wenn der Lee Johnson halt noch zwischendurch bei, keine Ahnung, GCW und Co. auftritt, für ihn schadet ihm ja nichts.
Nee.
Aber das ist Zukunftsmusik. Wir werden auf jeden Fall noch über Final Battle sprechen. Und dann mal schauen, ob sich Ring of Honor vielleicht ja sogar wirklich den Arsch an die Wand kriegt und sagt, Alter, das ist wieder ein richtig, richtig geiles Produkt. Wir haben da richtig Bock drauf. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und ich glaube, ihr auch. Und damit würde ich diese Aufnahme schließen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, whatever. Macht sich gut, macht's besser, haut rein. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.